Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüßi und willkommen zu einer sexy Ausgabe des BR Schlager Brunch. Warum sage ich das? Sein Name ist ein Synonym für den perfekten Gastgeber, den galanten und geistreichen Host, denn Thomas Hermanns Leben ist die Show. Mit dem Quatsch Comedy Club hat er Unterhaltungsgeschichte in Deutschland geschrieben und tut es immer noch. Als Starmacher wurde er selbst zum Star. Thomas Hermanns hat viele Seiten. Er ist Entertainer, schreibt Drehbücher für Musicals und auch Sitcoms. Er inszenierte als Regisseur zum Beispiel die Let's Dance Live-Tour. Und im März dieses Jahres ist Thomas Hermanns 60 Jahre alt geworden. Passend dazu hat er ein neues Buch geschrieben, Sexy 60. Und da schließt sich der Kreis. Thomas, mit gerade 60 liegt die Betonung mehr auf 60 oder mehr auf sexy?
Also immer auf sexy, besonders so schön am Sonntagmorgen, wo man so die Reste des Sexappeals aus der Nacht noch zusammenkramt, sollten wir doch sexy in den Tag starten.
Der Kehr aus am Morgen, also sexy mehr als, ja, ein Geisteszustand vermutlich gemeint.
Ja, also ich meine nicht damit, dass ich jetzt in durchsichtigen Häkel-Rihanna-Tops irgendwo am Pool liege, sondern ich meine, das ist eine gewisse Offenheit im Kopf, eine gewisse Art durchs Leben zu gehen, ein bisschen zu flirten, ein bisschen Leichtigkeit auch gerade in unser Land zu tragen, und das sehe ich als sexy und das würde ich gerne ausbauen und erweitern ab der 60.
Ja, der BR Schlager Brunch im BR Schlager Sommer, trotz Klimawandel und allen seinen Auswirkungen, Summertime, immer noch die Jahreszeit für dich?
Ja, und ich finde ja wirklich, dass wir auch in schwierigen Zeiten also durchaus mehr Sommer, mehr Leichtigkeit und mehr Lachen vertragen können. Deshalb bemühe ich mich ja weiterhin, Projekte nach vorne zu jagen, die uns auch das Sommerfeeling eigentlich in das ganze Jahr reintragen.
Und in Sektlaunen kommt man ja an lauen Sommerabenden besser als bei minus 20 Grad auf der Skihütte.
Absolut.
Oder magst du Berge auch?
Nee, ich bin lustigerweise überhaupt nicht der Bergtyp. Mein Mann versucht mich gerade wieder zu einem Wanderurlaub zu überreden und ich habe alle Argumente für Meer plus Liege jetzt schon aufgebraucht. Vielleicht muss ich mit, aber ich bin der Wassermensch.
Als Fisch ist es natürlich auch,
ja,
legitim.
Muss sein, genau.
Es verspricht ein rundes Jahr für dich zu werden. Im März 60 geworden, noch kein halbes Jahr her. Man darf Glückwünsche noch persönlich nachträglich aussprechen,
ja,
hoffe ich.
Ja, auf jeden Fall.
Auch von der ganzen bayerischen Schlagerfamilie natürlich, BR Schlager. Wir sitzen ja in Nürnberg, deiner, wenn auch nicht Geburtsstadt, das war Bochum, aber doch deiner Heimatstadt, könnte man sagen.
Ja, meine Heimatstadt auf jeden Fall. Mit 6 Jahren bin ich hingekommen, mit 19 bin ich abgehauen. Und das ist schon die Stadt, die mich natürlich geprägt hat und meine ganze Kindheit und Jugend und die ich sehr liebe. Ich bin ja ein großer Nürnberg-Fan.
Wie oft bist du noch in Nürnberg?
Ja, oft. Ich besuche meine Mama ganz oft und ich durfte ja letztes Jahr Hairspray spielen im Opernhaus.
Edna Turnblade, wir erinnern uns.
Edna, die dicke Mutter, genau.
Die korpulente Homecoming Queen,
ja,
sozusagen.
Ja, das war natürlich eine große Freude, weil das Opernhaus auch da die Bühne war, wo ich zum ersten Mal mit 16 als Statist bei La Bohème aus der Versenkung geklettert bin. Und jetzt da am Schluss in dem großen Glitzerkleid zu stehen und zu trällern, das war schon eine besonders tolle Zeit. Aber ich komme oft und gern nach Nürnberg, also das ist wirklich eine unterschätzte Stadt, sage ich immer.
Eine deiner seltenen Ausflüge tatsächlich ja als Darsteller, wenn wir kurz mal bei Hairspray noch bleiben, in eine komplett andere Rolle. Als Moderator, als Conferencier, als Host stehst du zwar auch im Rampenlicht, im Kegel des Super Troopers sozusagen.
Genau, danke für die Aber-Referenz.
Bitte sehr. Aber du bist natürlich viel mehr du selbst als Moderator. Also alles eine Frage der inneren Beleuchtung, oder?
Ja, das war wirklich nervenzerfetzend. Ich war so nervös. Ich habe mich vom Schauspiel lange fern gehalten, weil ich finde, Moderatoren sind genau das Gegenteil von Schauspielern. Also wir sind, ne, du auch, wir sind wir selbst in Sektlaune, sag ich mal. Und ein Schauspieler, eine Schauspielerin muss ja was ganz anderes sein. Die müssen ja andere Leute darstellen und ganz andere Charaktere spielen. Also ich hatte da hohen Respekt vor, war auch sehr nervös, als ich nun zum ersten Mal von links und rechts angesprochen wurde auf der Bühne. Auch das bin ich nicht gewohnt. Ich rede nach vorne mit dem Publikum und da kamen dann andere Rollen und wollten mit mir spielen. Aber ich habe so mein kleines Boulevard-Diplom gemacht. Ich wusste, wo die Gags liegen. Ich habe gesanglich mich dahin getrimmt, wo ich hin musste. Und am Schluss war das wirklich eine große Freude. Und Edna ist einfach eine tolle Rolle. Hairspray ist eine tolle Show. Die ist intelligent, die ist auch politisch schlau, die hat tolle Musik. Also das war wirklich ein großes, großes, großes Fest im Endeffekt.
Über Musicals werden wir bestimmt noch sprechen heute im BR Schlager Brunch. Zurück in die Gegenwart. 60. Geburtstag kam für dich fast ein bisschen unerwartet.
Naja, das ist ja immer im Kopf, ist man ja immer irgendwie woanders. Und ich weiß auch gar nicht, da ich auch so ein Spielkind bin und mir alle meine Träume irgendwie auch erfüllen darf im Beruf, kam das schon so ein bisschen plötzlich, dass ich sage, oh, das ist jetzt die Zahl. Und da waren natürlich früher 60-jährige Leute, früher waren alt. Also die saßen wirklich irgendwie so in so grau-braunen Klamotten mit so kleinen Hütchen, die Männer in so Autos mit so Dackelwackel hinten drauf.
Heute und ist 60 das neue 50.
Heute ist 60 das neue 50, sagt sich aber so leicht, weil natürlich der Körper schon seinen Weg geht. Und da geht es im Buch halt auch viel darum, wie muss man dem entgegenarbeiten und wie wird man nicht so ein geschlechtsloses Anorakwesen, sondern man kann ja auch als Mann besonders, Appell an die Männer, die zuhören, in der Garderobe, im Styling und auch mit Tricks und allen möglichen Möglichkeiten, kann man ja auch optisch frisch bleiben und das sollte man auf jeden Fall nicht nachlassen. Viele Männer hören da mit der Rente auf und sagen, da sitze ich nun und die Frauen sagen, da sitzt er nun und dann wird es auch manchmal in der Beziehung schwierig. Also es ist ein freundlicher Ratgeber mit den Sachen, die ich selber als Tipps in meinem Leben gelernt habe, auch von anderen Leuten.
Seinen 60. Geburtstag hat er im März gefeiert. Thomas Hermanns ist zu Gast im BR Schlager Brunch. Ja, gefeiert wird das ganze Jahr oder hast du alles schon hinter dich gebracht? Es wurde ordentlich gefeiert, habe ich gelesen, in mehreren Etappen.
Ja, das ist natürlich, die Runden sind mir wichtig. Ich habe also den Tag selber in Mexiko im kleinen Kreis gefeiert und dann habe ich im Quatschclub in Berlin noch eine riesige Studio 54 Disco-Sause hinter mich gebracht. Jetzt ist aber gut. Mein Mann sagt, nächstes Jahr gibt es Kaffeekuchen. Das reicht jetzt auch. Auch mal, ich bin ausgefeiert, aber ich musste sagen, wie gesagt, ich feiere die Runden immer groß, weil die sind mir wichtig. Ist auch wichtig, so ein bisschen Bilanz zu ziehen, sagen, wo steht man denn? Mhm. Die Leute alle zu sehen, die Wegbegleiter und die ganzen Kollegen und so. Das ist mir schon sehr wichtig, dass das familiär und auch so ein Wendepunkt ist immer.
Und es gab Gloria Gaynor, es gab Village People.
Disco-Sound. Ja, bei Village People bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Es gab viel Gloria Gaynor. Es wurde auch auf der Bühne gab es eine kleine Show. Gail Tufts hat gesungen, Cora Frost, meine Kollegin Iris Schumacher. Mhm. Es wurde zwischen MacArthur Park und La Vie en Rose alles angestimmt. Und nein, es war einfach, ich bin ein großer Disco-Freund, weil die Musik einen immer so schön hochhebt. Wenn man morgens nicht aus dem Bett kommt, dann reicht das. Im Schlager würde ich sagen, ein guter Rosenberg-Titel kriegt einen in die Dusche. Und deshalb war das ein großes Fest und alle hatten sich auch verkleidet. Das ist mir natürlich immer sehr wichtig. Ich liebe gute Kostümpartys.
Mhm. Kein Zwang, aber praktisch freiwillig doch.
Doch. Doch Zwang.
Und danach braucht man längere Regenerationen nach solchen Partys als vor der 60?
Ja, das ist wirklich gemein. Also der Kater dauert länger, auch der Jetlag dauert länger. Ich war gerade in New York für 2 Wochen, das ist schon furchtbar. Je länger, also der Körper ist einfach auf einem anderen Weg und dem muss man entgegengehen. Man muss das umarmen, man darf sich nicht ärgern über das, was man nicht mehr kann, aber man muss halt wirklich diese Ruhephasen nach solchen Nächten, früher war nach einem Tag der Kater vorbei, jetzt braucht es wirklich 3. Ne? Das sind wirklich andere Zeitpläne und die müssen in den Kalender eingetragen werden.
Und vor allem finde ich, je älter man wird, desto mehr haben andere das Bedürfnis, einem was Gutes zu tun. Also so noch ein Toast, noch ein Schnaps, Limoncello-Spritz.
Ja, genau. Die kommen alle um einen rum und stellen einem einmal alles hin. Und meine Regel beim Alkohol ist also vor allem, ich komme ja auf den Lokale, wo die Wirte irgendwie so zumindest so tun, als sie sich freuen, mich zu sehen. Und dann geben die immer so komische, selbstgemischte Sachen aus mit dem Satz, das ist nur Vitamine und dann ist es irgendwie ein Eierlikör mit einem Gin drin oder sowas. Und da habe ich schon ehrlich gesagt einiges in die Palmen geschüttet, die im Lokal stehen und in die Kübel verschwinden lassen, weil never mix, never worry. Also bloß nicht anfangen, irgendwelche selbstgemischten Cocktails durcheinander zu trinken. Dann dauert es nicht nur 3 Tage, dann dauert es 2 Wochen.
Aber so früh am Tage zum Brunch lieber dann
Glas Sekt, Champagner und gut ist. Pur, also das kann man machen und das freut mich auch, wenn jetzt der ein oder andere gleichzeitig hier anstößt.
Ein Eiswürfel darf sein im Sommer?
Darf sein. Im Champagner nicht, aber im Cremant auf jeden Fall oder im Sekt auf jeden Fall. Und ja, das darf sein und ist auch wieder gar nicht so ungesund, muss man sagen.
Also, on the rocks. Wie fühlt sich 60 an? Man könnte erwarten, dass jemand wie Thomas Hermanns die 60 nicht wirklich ernst nimmt und sie so charmant weglächelt.
Na, es ist schon so eine Art, weil sich ja im Beruf auch so viel ändert. Also wir haben ja nicht nur 60 Jahre Thomas, wir haben ja auch 30 Jahre Quatschclub. Das heißt, auch mein größtes Showkind ist jetzt erwachsen und steht auf eigenen Füßen. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen die Devise, dass ich, also ich sage, ich habe immer eigentlich gemacht, worauf ich Lust hatte, aber ich werde mich noch ein bisschen mehr spezialisieren und wirklich nur noch die Sachen machen, die mir ganz eng am Herzen liegen. Also natürlich Intendant vom Club sein, aber die ganzen Musicals und Musiktheaterprojekte, die stehen schon hoch auf der Liste. Und dafür muss man auch Freiräume schaffen. Und deshalb ist es schon so eine Positionierung, wo ich sage, ich gehe nicht in Rente, sondern ich suche noch mehr aus, was ich in den nächsten 20 Jahren, wenn ich noch Glück habe, alles machen kann. Und dafür braucht man auch wieder mehr Kraft. Da sind wir wieder bei den Ausruhphasen.
Wobei Intendant vom Club sein sich in Nürnberger Ohren dann immer ein bisschen als sehr große Herausforderung anhört.
Ja, ja, das ist in Nürnberg ist das eine große Herausforderung. Mhm. Für mich ist das Tagesgeschäft. Und wie gesagt, Bayern ist ja auch für uns ein sehr wichtiger Markt. Wir sind ja in München mit dem Quatschclub quasi auch groß geworden, haben da 12 Jahre die Sendung gedreht, haben unseren eigenen Laden mitten in München. Und deshalb ist ja gerade der Bezug zu Bayern und Quatsch ist immer sehr eng. Und da strengen wir uns natürlich auch immer besonders an, dass im Quatschclub in München die Laune besonders heiß und fettig ist, sage ich mal.
Er hat die großartige Idee zum Quatsch-Comedy-Club gehabt. Seit 30 Jahren eine Humormarke erster Güte. Lustig sein, ist man das von Geburt an oder kann man das lernen? Thomas Hermanns.
Also ich sage immer, es ist so 50-50. Die eine Hälfte kann man wirklich lernen. Ich habe ja auch schon unterrichtet und Masterklassen in Stand-up gegeben. Da geht es dann viel um Technik. Wie komme ich auf die Bühne? Wie ist mein Material? Wie sind meine Gags? Wie stehe ich da? Wie rede ich? Also der Theaterteil, den kann man schon lernen. Der Rest ist sowas, was wir als Funnybone bezeichnen. Es gibt schon Leute, du musst schon von Natur aus ein gewisses, ja, lustigen Knochen, wie man in Deutschland sagen würde, in dir haben. Das ist oft aber nicht so, was Leute denken, dass das so die Klassenclowns sind in der Schule oder sowas. Ich sage immer, die Leute, die Comedians werden, die sind die, auf dem Schulhof nicht in der Mitte stehen. Also das sind nicht jetzt die Schönsten und die Erfolgreichsten, die sind eher so im Außenrand und gucken sich das alles an und merken sich das alles, wie das alles so funktioniert und können deshalb darüber arbeiten und darüber auch Nummern machen. Also an für sich so eine gewisse Außensicht und was wir halt alle machen, wenn wir uns dämlich benehmen, was wir ja alle tun im Alltag, die normalen Leute wollen dann weg davon, wenn es ihnen passiert und wir machen uns halt in eine Notiz, weil wir glauben, dass alle Menschen sich mal dämlich benehmen oder peinlich sind und wir Deutschen wollen immer so perfekt sein und alles muss immer so richtig sein und da macht der Komiker oder die Komikerin im Grunde so eine kleine Notiz an der Supermarktkasse oder im Flugzeug oder wo immer wir uns aufhalten, in unseren Beziehungen. Und das bringen wir auf die Bühne und das ist, was gute Comedy dann ausmacht.
Und wo war dein Platz am Pausenhof?
Naja, jetzt kommen wir zu dem Unterfach Moderator. Ich habe ja immer gesagt, ich bin kein Comedian. Ich habe nie ein eigenes Programm gehabt, 90 Minuten. Ich war immer Gastgeber. Ich finde ja das englische Wort Host so schön. Ein Moderator klingt immer, als ob man irgendjemand zähmen müsste.
Also wobei, Gastgeber, wenn man alles zusammenrechnet und man sagt, eine Moderation deiner Prägung hat natürlich auch viele Pointen und Gags. Also wenn man das alles addiert, kommen ja mehrere Soloprogramme raus.
Total. Ich habe wahnsinnig viel Material verbraucht, auch im Quatschclub bei der 100. Sendung. Ich habe immer 8 Minuten pro Sendung gemacht. Dann hatten wir irgendwie 150 Sendungen oder 200. Also da gehen schon viele Soloprogramme rein. Trotzdem ist die Haltung so ein bisschen anders. Der Gastgeber ist wie bei einer guten Party, weißt du auch. Du kommst vorne, du kommst hinten. Du hebst die Gäste. Das ist immer ganz wichtig, wie man ansagt und absagt. Das ist so ein gewisser Rhythmus. Und wie bei einer guten Party ist es eigentlich so, dass die Gäste sich fast nicht an den Gastgeber erinnern, sondern mehr an die einzelnen Sachen, die passiert sind bei der Party. Also es ist ein komischer Job und deshalb, zurück zur Frage, war ich auch Klassensprecher und also eher der, der auch die Schulfahrt organisiert hat oder die Schülerzeitung. Ich war schon ein bisschen am Moderieren, aber ich habe natürlich trotzdem auch als schwuler Mann natürlich in der Zeit diese Außenseiterposition in der Schule schon erlebt und habe auch dadurch gemerkt, okay, jetzt verrutscht sich was, jetzt gucke ich von außen auf meine Klassenkameraden durch meine Sexualität und das war eben dann spannend, da schärft sich schon so ein Blick auf die Regeln der Gesellschaft oder wie wir miteinander umgehen und das ist dann, wenn man es eher heiter nimmt und nicht tragisch, dann ist das ein guter Ausgangspunkt, um in der Comedy zu arbeiten.
Trotzdem so als heiterer Mensch, Sonnenschein an der Rampe, es weckt natürlich auch Erwartungshaltungen. Also 24/7 lustig sein, gute Witze auf Lager haben, gerade morgens.
Oder im Taxi. Die Taxifahrer, die erwarten oft von mir, dass ich ihnen die Fahrt versüße. Dann sage ich aber, dann müssen sie die Fahrt auch nicht berechnen, weil ich mache das ja auch für Geld. Aber ja, es ist eine gewisse Haltung, aber das kann man lernen. Zum Beispiel zu der Frage, was kann man lernen? Das kann man, also die Abrufbarkeit von so einer Energie, von so einer Laune, von so einer Ausstrahlung, das müssen ja Schauspieler auch machen in alle Richtungen. Die müssen ja auch tragische Monologe auf Abruf mit Tränen bereithalten. Das kann man üben. Aber dieser Grundblick auf unser Leben und wie wir miteinander umgehen, das ist wirklich zum Teil was, was ja nicht angeboren ist, aber was eher in der Kindheit oder der Jugend geprägt wird.
Mhm. Das heißt, witzig sein ist doch eine ernste Sache an und für sich. Und es gibt ihn wirklich, diesen Humorfacharbeiter, der so seine Techniken drauf hat.
Deshalb haben wir das immer so betont mit dem Facharbeiter und der Industrie auch. Nee, das ist wirklich Arbeit. Es ist jetzt nicht so, dass es schwieriger wäre, als an der Kasse zu sitzen im Supermarkt. Aber es ist halt einsamer, auch in der Stand-up-Comedy. Also die ganzen Kollegen, die fahren durch dieses Land, die mit ihrem Köfferchen. Ne? Mhm. Die Stand-up-Leute sind sehr alleine unterwegs. Dann ist es so, wenn es gut läuft, ist es super, eine super Kunstform. Wenn es nicht gut läuft, ist Stand-up sicher das Brutalste. Ich habe heute mit einem Musiker noch drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, ihr könnt immer euer Lied zu Ende spielen und dann kommt der Applaus und dann wisst ihr, kam es an oder nicht. Mhm. Wir wissen halt nach 20 Sekunden ungefähr schon, ob der erste Gag gekommen ist, nicht, ob die einen mögen oder nicht. Und wenn es mal nicht klappt, ist es wirklich eine der einsamsten Sachen, die man machen kann. Also man braucht eine innere, eine große Stärke, um den Job zu machen. Das ist wirklich, der Teil ist nicht einfach.
Mein heutiger Gast, Thomas Hermanns, hat vielen Comedians auf die Bühne verholfen, Karrieren befördert und Trends gesettet. Welche würdest du dir auf alle Fälle auf die Fahne schreiben?
Na, ich denke, die, wo ich selber dann auch Regie geführt habe bei den Solo-Programmen. Also Michael Mittermeier natürlich war in so vieler Hinsicht der Posterboy des Quatsch-Comedy-Clubs, weil er wollte coole Comedy machen. Wir wollten coole Comedy machen, aber da braucht man ja Leute, die das auch wollen. Und da war ich natürlich sehr eng dabei, weil ich bei seinen ersten 3 Programmen Regie gemacht habe und wir uns jeden Gag durchgearbeitet haben. Und das sind natürlich die Sachen, das war so irre. Wir waren noch in München in einem kleinen Theater im Fraunhofer vor 20 Leuten und ungefähr 1,5 Jahre später hat er Open Air gespielt vor 20.000 Leuten. Das war eine irre, irre schnelle Karriere, weil da auch so eine Lücke war. Und er ist natürlich einfach spitze. Er ist einfach einer meiner Liebsten. Gail Tufts, ähnlich habe ich auch viel Regie gemacht. Diese Verbindung von Gesang und Comedy, die begeistert mich bei ihr immer. Sie ist so eine Allround-Entertainerin. Und sicher Cindy in dem Fall, weil sie auch bei uns beim Nachwuchsabend beim Quatschclub stand.
Cindy aus Marzahn.
Cindy aus Marzahn und mit dieser Rolle. Und ich dachte, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Von welchem Planeten kommt sie? Aber es ist immer so. Bei guter Comedy fragt man sich immer, von welchem Planeten ist Johann König oder Olaf Schubert denn überhaupt gelandet? Und das war bei Cindy eben auch so.
Du magst Surrealisten, habe ich gelesen.
Ich mag die die überraschen mich natürlich am meisten. Also ich mag eine gute Stand-up-Nummer auch übers Busfahren oder über den Urlaub. Aber ich habe in meiner Karriere natürlich 30 Jahre lang sehr viele Gags gehört. Das heißt, man muss mich schon kriegen und die Surrealisten, wo man eben gar nicht weiß, woher sie es haben, die haben es am einfachsten, mich zu überraschen, weil sie natürlich wirklich von einem eigenen Planeten kommen. Aber bei Cindy war es wirklich so, von diesem Talentabend, also von unserem Hotshot-Abend zum Stadion, das war ein Jahr ungefähr, das war ein irrer Aufstieg. Wobei ich kurz vorher wirklich, man will ja nicht immer recht haben, aber ich habe gesagt, es fehlt eigentlich eine weibliche Stimme aus Ostdeutschland. Wir haben niemanden, der auch aus der DDR mit dem DDR-Hintergrund Gags macht und es fehlen sowieso immer Frauen und da war eine Lücke und die hat sie halt bravourös gefüllt und gemeistert und bei den dreien war ich schon sehr nah dran, würde ich sagen.
Und Hotshot, das ist ja ein Programm, was sich nach wie vor gut anlässt, insbesondere bei der Entdeckung von Newcomern.
Ja, das ist super. Also wir hatten auch gerade das Jahresfinale. Wir haben das ja auch in allen unseren Clubs, also in München haben wir das auch als Veranstaltung. Da kann wirklich jeder hin, der auch sich mal trauen will. Also ich kann das nur empfehlen. Das ist wirklich ein schöner Abend, da einfach zu sehen, wie jemand wirklich ganz am Anfang ist. Und als Publikum hat man auch die Macht zu entscheiden, wer weiterkommt und wer nicht weiterkommt. Also man darf auch noch so ein bisschen Jury in sich rauslassen.
Aber die Anzahl der Comediennen, die dürfte schon auch zunehmen.
Die darf auf jeden Fall. Und wir sind da wirklich auch mittendrin im Thema. Also wir haben auch Sachen vor, die wir noch nicht erzählen können. Aber das wird ein Thema sein, weil es gibt so viele Gründe, warum Frauen weltweit diesen kleinen Prozentsatz in dieser Industrie haben. Und da wollen wir auch dran arbeiten. Das
weil
haben
sie
uns
sich
auch
nicht gern zum Affen machen, auf gut Deutsch?
Zum Teil ja. Zum Teil ist es so, weil sie sagen, ich habe schon in der Gesellschaft nicht dieselben Rechte und dieselbe Bezahlung wie Männer. Warum soll ich noch auf der Bühne auch noch den Status absenken? Dann ist ein Teil, das geht wirklich um die Menge. Also wenn eine Frau in einer Mixshow ist, dann denken die Frauen im Publikum, sie müssten sich mit der identifizieren. Ab 2 ist es schon anders, dann können die Frauen im Publikum sagen, die eine fand ich lustig, die andere fand ich nicht so lustig. Also man könnte Bücher drüber schreiben, aber es ist ein Manko. Und trotzdem in den letzten Jahren auch durch Caroline Kebekus und die ganzen Vorbilder aus Amerika, da bewegt sich schon was. Ich glaube, es wird besser, aber wir können auf jeden Fall noch mehr tun.
Und du selbst als Gastgeber hast in deiner Jugend in Nürnberg aufgewachsen. Welche Vorbilder gehabt? Die sogenannten Showmaster der 70er, also Rudi Carrell, Rosenthal, Frankenfeld?
Genau, alles, die Treppe runterkamen, aber eigentlich Kermit aus der Muppet Show. Ich glaube, die Muppet Show war genau das, was ich haben wollte und was ich mir auch gebaut habe. Mhm. Also wer unseren Hauptclub in Berlin mal besucht, der sieht auch aus, nicht wie ein Stand-Up-Club. Das sieht schon aus im Friedrichstadtpalast. Das sieht aus wie ein kleines Revue-Theater. So ist es ja auch gewesen und gebaut worden. Und das war so. Ich wollte meine Miss Piggies präsentieren, ich wollte meine Fossi Bears, meine Komiker präsentieren und ich kenne meine Fossi Bears und ich kenne auch meine Miss Piggies in meiner Karriere. Also das war eigentlich, der Frosch war eigentlich das, wo ich hin wollte. Und ich kann natürlich auch selber mal den Fossi Bear machen, ich kann auch die Piggy machen. Also da bin ich auch noch in der Lage.
Mit den Ohren wackeln inklusive, oder?
Ja, und vor allem auch mal mit Gags nicht ankommen. Das ist ja bei Fossi, die Hälfte ist ja Scheitern. Was wir Gott sei Dank nie hatten, das sind die zwei alten Männer vom Balkon, dass diese Zwischenrufer, das ist eine Tradition, die gibt es in England und Amerika ganz häufig. Aber das war so, und der Glitzer und die fliegenden Hühner und so und die Revue, da ist eigentlich alles drin, was ich haben wollte. Und ich habe viel davon wirklich auch erreicht, muss ich wirklich sagen.
Sie hören den BR Schlager Brunch mit Tom Fiewig und heute begleitet mich der Quatsch-Comedy-Beauftragte der Republik und Karaoke-Botschafter Thomas Hermanns durch den Vormittag. Obwohl du ja sonst, Thomas, ein Morgenmuffel bist, habe ich gehört. Also vor 10 den Comedy-Mann am besten nicht ansprechen.
Nee, besser nicht. Nee. Aber jetzt dann, geht's schon. Jetzt können wir schon.
Schon. Dann rauf aufs Trampolin. Das ist so das Erste am Tag.
Ja, das ist gut für den Kreislauf. Ich habe das auch entdeckt und das ist wirklich eine ganz spielerische. Das ist nicht so Jogging und Laufbahn, das ist immer so männlich und so kurz vorm Marathon. Und so ein kleines Trampolin, das hat, bringt noch das Spielkind in dir raus. Das kann ich sehr gut empfehlen.
Am Aber die Schwerkraft, die wirkt sich doch dann so schlimm aus. Also
ja, man fühlt sich aber leichter als auf dem Boden. Das gilt für jedes Gewicht dann.
Also über die Sportarten, mit denen man würdevoll 60 und älter werden kann, werden wir noch sprechen. Mit 60 hat man noch Träume, Thomas. Vielleicht kommt doch noch der Regieauftrag für eine Oper um die Ecke.
Ja,
der große Traum, habe ich gelesen.
Ich sag's in jedes Mikro, auch hier wieder gerne. Liebe Opernintendanten, die ein Herz für Schlager haben, das wären nämlich wirklich meine. Das sind die, die ich erreichen will, die keine E- und U-Schere im Kopf haben. Wenn Sie das hören, ich habe eine echt gute Cosi van Tutte im Gepäck. Also bitte melden Sie sich beim BR, einfach mal anrufen.
Und auch wenn Katharina Wagner anrufen würde aus Franken, aus Bayreuth, mit der schweren Wagner-Thematik.
Oh, ich bin kein Wagnerianer. Das ist, liegt aber an den Handlungen. Ich finde, die Handlungen sind so schwierig. Also wenn Katharina Wagner vielleicht mal ein Eugen Onegin dazwischen schiebt, dann können wir wieder reden.
Sie hört ja privat eher Heavy Metal und nicht Schlager, da wäre schon mal der Unterschied.
Haben wir auch wieder ein Problem.
Ja. Oder halt Operette, das wäre so das Zwischending.
Das ist wirklich, auch da habe ich, toll hier, diese Sendung entwickelt sich zur reinen Werbesendung. Also ich habe eine lustige Witwe und eine schöne Helena.
Weißes Rössel, bitte.
Genau, also Operette ist wirklich unterschätzt, kann sehr lustig sein, muss nicht aussehen wie muffige 50er Jahre, ist viel passiert. Also auch das, bitte rufen Sie jetzt an.
Sexy 60, das neue Buch mit Charme und Schwung ins neue Jahrzehnt. Mehr Autobiografie oder mehr Ratgeber für aktives Altern?
Ich glaube, es ist ein lustiger Ratgeber, weil ich glaube, ich habe schon ein paar Sachen, die ich anders mache als andere. Zum Beispiel sich zum Ausgehen zu zwingen. Ich kenne das Gefühl, dass man am Freitagabend um 10 auf der Couch sitzt vor dem Fernseher und sagt, hier ist doch auch schön. Aber auch da muss man sich zu zwingen, da muss man dranbleiben. Ich schaffe es wirklich, bin ich ganz stolz, einmal im Monat bestimmt bis 4, 5 in Berlin, um die Häuser zu ziehen. Und das erfrischt den Geist wieder und man lernt wieder neue Leute kennen und auch jüngere Leute und man redet nicht immer über dieselben Themen. Aber da erstmal hinzukommen, auch das wird ausführlich in diesem wichtigen Werk thematisiert.
Das heißt, offen im Kopf bleiben, Anregungen entgegennehmen und auch durchaus sich mit Leuten umgeben, die vielleicht nicht unbedingt älter sind als man selbst.
Es gibt beide Richtungen. Also ich habe ja auch ältere Leute, Freunde von mir, die Vorbilder sind. Also ein guter Freund von mir ist gerade gestorben mit 94. Rolf Kühn, Jazzmusiker, der hat mich zum Teil noch unter den Tisch getrunken und ging am nächsten Tag auf Tour. Da habe ich gesagt, wie geht das denn? Aber ich glaube, was man nicht machen darf, dass man immer nur sagt, ich bin den jüngeren Themen nicht mehr aufgeschlossen. Also immer, wenn man schon sagt, einen Satz mit diese jungen Leute, sage ich, erstmal sind das alles verschiedene Leute und die sind auch nicht ein Bus. Oder wenn man sagt, ich muss dieses TikTok nicht mehr verstehen, sage ich ja, warum nicht ein Artikel, ne, dass man zumindest mal es gelesen hat oder sich unterhält mit jüngeren Leuten. Sonst sitzt man immer mit denselben Leuten, die man im Italienurlaub von vor 30 Jahren kennengelernt hat, am Tisch und erzählt sich auch immer dieselben Sachen. Und das macht ja auch müde und gleichzeitig ja ein bisschen alt.
Sagt jemand, der überhaupt nicht mit Social Media arbeitet, kein Instagram-Account hat, nicht auf Facebook ist und
deshalb
schon gar nicht auf TikTok.
Deshalb muss ich mir das alles lernen. Ich muss das alles mir erklären lassen. Habe ja Gott sei Dank einen Mann im Digitalgeschäft, aber trotzdem, auch da bin ich wirklich, habe ich meine jungen Freunde und Freundinnen, die ich immer sage, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem und dem? Und dann kriege ich es erklärt.
Mit anderen Worten, man sollte es verstehen, aber man muss es da nicht unbedingt machen.
Genau. Ich verstehe schon, dass jeder, der heute in meinem Beruf anfängt, das machen muss. Es ist Marketing, man muss so. Und man hat ja auch, ich meine, dass man in Kontakt treten kann direkt mit den Leuten, die einen mögen, das ist ja eigentlich ganz gut. Man ist ja nicht so abhängig von Plattenfirmen oder von Fernsehproduzenten oder Fernsehsendern. Das war bei uns ja noch so. Also man muss nicht mehr durch das Schlüsselloch so durch. Man kann das auch selber steuern und selber machen. Aber es ist halt echt viel Arbeit. Und die Leute, die das machen, die produzieren den ganzen Tag Content. Und da bin ich ganz froh, dass ich diese Stunden am Tag für mich habe und ein gutes Buch oder eine gute Musical-Show. Da muss ich nicht die ganze Zeit mich filmen, wie ich beim Essen sitze.
Und Vorbild hast du vorhin angesprochen. Dein eigener Mann ist da auch dein Vorbild. Der zieht dich raus zum Sport, zum Tanzen sogar.
Ja, der tanzt. Der hat quasi heimlich Ballroom-Tanzen gelernt, weil er wusste, ich kann es ja. Und er konnte es eben nicht. Und er hat eben, weil er so cool ist, und weiß, dass ich immer führen muss, weil ich das als Kind, wenn man als Kind als Mann tanzen gelernt hat, man kann nicht geführt werden, man muss, dann hat das im Körper drin, hat er nur die Frauenschritte gelernt. Das heißt, jetzt können wir im Walzer durch die Welt schweben und der ist in vielen mein Vorbild. Er hat, er ist höflicher noch als ich, er vergisst nie einen Geburtstag, er schreibt auch die Dankeskarten, wenn wir irgendwo beim Dinner waren und so. Also er ist einfach eine Jungfrau und wo ich als Fisch so ein bisschen flusig werde, da ist er dann sehr gut erzogen. Also Grüße an die Mutter auch, die sitzt nämlich auch in Bamberg, die sitzt auch in Franken.
Ehrlich, also fränkische Mütter sind da, also du bist ja auch gut erzogen, also ich habe dich auch nie unhöflich erlebt. Kompliment insofern an deine Mama.
An beide Mamas, wir grüßen beide Mamas. Damals haben beide einen guten Job gemacht.
Du bist als Sternzeichen ein Fisch, haben wir schon erwähnt, Thomas. Deswegen schauen wir mal in den Hamburger Hafen zu Hein und seinen Freunden. Nein, zum weltweit ersten Quatsch-Comedy-Club Live-Schiff. Ja. Das hat schon den Freischwimmer geschafft dieses Jahr.
Ja, das ist wirklich eine irre Geschichte. Also wir haben jetzt wirklich den ersten schwimmenden Comedy-Club der Welt. Ich habe das recherchiert. Wir sind auf einem Schiff im Hamburger Hafen. Also das nicht fährt, also nicht, wenn wir drauf sind, keine Angst, sondern das
zwischendurch
fährt, tagsüber fährt, abend ist es da angekommen. Getäut, wie man so sagt. Und es ist eben ein altes Riverboat. Es sieht aus wie auf dem Mississippi. Es ist ein Showboat. Und ich war vor allem überrascht, wie viele Leute da reinpassen. Das ist wirklich ein 250-Mann-Theater. Es ist alles da, es ist alles drin. Und da spielen wir jetzt seit Mai. Und das liegt genau zwischen der Elbphilharmonie und dem Michel. Und also schöner kann man nicht über einer Show sitzen und ein Getränk trinken. Da fühle ich mich ja schon als Kapitän, wenn ich da nur hingehe.
Also quasi Intendant mit
Mütze. Mit Kapitänsmütze, genau, genau. Ich fange dann auch an, irgendwie so zu tun, als könnte ich mich in der Nautik auskennen.
Also endlich wieder Hamburg, Homecoming Queen, haben wir vorhin schon gesagt. Insofern tatsächlich die Queen jetzt im Hafen. Die Wiege des Stand-Up oder der Stand-Up-Comedy, muss man sagen, war ja Hamburg tatsächlich. Deine Anfänge liegen dort. Was ist der Reiz? Was ist an dieser Stadt?
Na, es war damals in den 90ern eine bestimmte Situation. Ich kam aus New York zurück mit verschiedenen Ideen im Gepäck und Hamburg, die Reeperbahn, wurde gerade so ein kleiner Broadway. Das Schmidt-Theater machte auf und hat wirklich bunteste, tolle, auch queere Shows gemacht. Viele kleine Musicals spielten. In der Mitte war Cats, natürlich wie immer.
Genau.
Und das war schon so ein kleiner Show, schon eine Showmeile, wo ich dachte, da passe ich eigentlich gut hin. Und da war auch eine Offenheit für neue Ideen. Und deshalb sind wir dann auch mit dem Quatschclub da so gut, haben wir so gut wachsen können. Das war eine spezifische Situation, die gab es sonst nicht. Ich war gerade aus München sogar weggegangen, weil ich in München die wilden 80er ja miterlebt habe. Aber dann wurde es dann da auch alles so teuer und die Häuser waren nicht mehr so viele. Und viele Kollegen und Kolleginnen sind auch aus München weggegangen zu dem Zeitpunkt. Also Bayern ließ so ein bisschen nach und Hamburg war offen und tolerant und bot einfach gute Theater und deshalb sind wir da gelandet.
Und ihr wart die Kellerkinder dann sozusagen?
Genau, wir haben angefangen im Schauspielhaus unten in der Kantine, weil ich wollte mit meinem alten Theaterwissenschaftsstudium beweisen, dass das E und U zusammengehen. Dann haben die uns rausgeschmissen, weil sie sagten, das ist ja alles unterste Schublade und dann sind wir auf die Reeperbahn, wo wir natürlich eigentlich Na klar. auch hingehören. Aber wir haben dann zum 10-Jährigen einfach den ganzen Schuppen gemietet, das Schauspielhaus, und haben uns da ausgebreitet und haben gesagt, naja, man kann es ja auch einfach kaufen.
War keine späte Rache.
Ein bisschen.
Thomas Hermanns ist heute zu Gast im BR Schlager Brunch und wir sprechen über Quatsch und Comedy und den Quatsch Comedy Club in Deutschland vor gut 30 Jahren. Ja, Thomas, den gab es gar nicht.
Nee,
nicht mal den Begriff Comedy. Einen
Club. Nein, es gab keinen Club, es gab nicht den Begriff Comedy. Es war ein Tisch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit 5 Leuten, die ich überredet hatte, auf die Bühne zu gehen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also ich hatte einfach das in New York gesehen und habe immer gesagt, zum einen gefällt mir die Perspektive, dass diese Geschichten aus dem Alltag erzählt werden und nicht, wie es damals im Kabarett üblich war, immer nach oben und die Politiker da oben, sondern eben die Sachen, die heute in jedem Programm sind, der Supermarkt, die Busfahrt, Männer- und Frauengeschichten, irgendwelche Beziehungssachen.
4 zerbrochene Ehen, 2 genau. Vergessene Kinder
und
400
Schlange, 400 Schlange bei Ikea. Dankeschön, der erste Gag und dankeschön fürs Wissen. Aber es war wirklich so, dass über Ikea, es wurde auch über Marken nicht auf der Bühne gesprochen. Also der ganze Alltag, den die Leute eigentlich lebten, der kam im Humor, im deutschen Humorfach nicht vor. Im Kabarett gab es das nicht. Es war immer irgendwie ein Mann am Tisch, der mit Helmut Kohl telefonierte. Also es war irgendwie anders. Das hat mich interessiert und ich fand halt immer, dass 4 Performer am Abend, die alle was Unterschiedliches machen und ein Moderator oder Moderatorin, dass es halt auch fürs Publikum wahnsinnig attraktiv und abwechslungsreich ist. Die mussten sich nicht bei uns entscheiden für 90 Minuten von einer Person, sondern die bekamen bis heute die bunte Platte, verschiedene Stile, verschiedene Menschen, verschiedene Humorarten und dachte, das müsste doch den Leuten gefallen. Aber der erste Abend war wirklich von hoher Naivität geprägt. Ich hatte noch Publikum da sitzen, die kannten mich von Karaoke. Die warteten immer, dass sie irgendwie auf die Bühne gehen und YMCA singen würden. Das passierte nicht. Aber ich hatte halt Glück mit den Performern. Ich hatte Wiegald Boning in der ersten Show. Ich hatte Olli Dittrich in der zweiten schon mit Ditsche, der zum ersten Mal auf die Bühne kam in dem Bademantel, den er bis heute trägt.
Ja.
Und es sprach sich rum und die Leute kamen wieder. Und dann wuchs das so ganz organisch, schnell
Reinhard
vor sich
Griebe,
hin.
Ingo
Reinhard
Appelt.
Grehe, genau, Dietmar Budinski noch, Michael Mittermeier, dann kam Gail, Emmy und Wilnowski. Also es ging dann wirklich ziemlich schnell.
Und die haben sich auch gegenseitig so vernetzt und sich empfohlen gegenseitig.
Die haben sich, also wir haben immer die guten Leute gekriegt, weil die von anderen guten Leuten empfohlen wurden.
Mhm.
Und die haben sich vor allem auch verbündet nachher, weil wir immer eins von Anfang an gemacht haben, nach jeder Show sind wir essen gegangen, haben das Essen bezahlt. Und dann saßen wir immer beim Italiener auf der Reeperbahn, da wurde wirklich Austausch betrieben, sowohl was bei den Nummern nicht geklappt hat und dann später, wer welchen Manager hat, als es dann mal losging mit der Industrie oder welchen CD-Vertrag und so. Also es war eine Community, also es war gerade die ersten Jahre, bevor dann wirklich jeder auch eine eigene Sendung hatte und jeder Millionär werden wollte, war es wirklich eine enge Community, die sich auch ausgetauscht hat.
Ist es tatsächlich so, dass es diese Familie so nicht mehr gibt?
Na, jetzt ist es wieder besser. Also gerade bei der jungen Generation, die ich jetzt auf der Bühne sehe, da ist es wieder stärker. Die sind mehr eine Community. Es gab so eine Zwischenphase in den Nullern, wo jeder dachte, ich mache Comedy und werde reich. Und da muss man mal sagen, das ist nicht so. Da musst du erstmal lange üben. Aber klar, dann kamen die großen Sender, dann kam RTL. Das war gerade so ein Punkt, als RTL dann die großen Solo-Programme gesendet hat für Millionen von Zuschauern. Da war natürlich der Rubel rollte. Und auf einmal saß halt jeder, beim Comedypreis sah man das immer, das war im ersten Abend auch so eine verschreckte Veranstaltung mit 200 Leuten. Dann saßen am Schluss 2000 mit dem einen Manager für das und mit dem einen für die Platten. Und dann wurde es halt eine echte Industrie. Aber inzwischen ist es wieder diverser. Ich finde es ausdifferenzierter. Die einzelnen Leute machen das so, wie sie das machen wollen. Es gibt Arthouse-Comedy, es gibt den coolen neuen Kram, es gibt uns als Klassiker, die alles immer mischen. Das hat sich eigentlich wie die Musikindustrie sehr weiterentwickelt. Und wie gesagt, man weiß jetzt, dass nicht Comedian heißt gleich Porsche. Das haben wir jetzt auch mal gelernt.
Aber inzwischen ist das im Endeffekt tatsächlich eine Berufsbeschreibung geworden.
Ja, Gott sei Dank. Da bin ich ja wirklich stolz drauf, dass man zum Arbeitsamt gehen kann und sagen, also zum Jobcenter, wie es heute heißt, und sagen kann, ich bin Comedian und habe gerade nichts oder ich würde gerne Stand-up-Comedian werden und dass die Leute da wissen, was das ist. Das ist, ich glaube, das haben wir geschafft.
Und Hamburg, nicht nur gut fürs Entertainment, auch für die Liebe.
Ja, ich meine, es ist ja wirklich im Nachhinein irre, dass ich meinen Mann und im selben Monat kennengelernt habe, wie den Quatschclub gegründet. 92 Januar war ein sehr guter Monat in meinem Leben. Ja, das hat eigentlich alles sehr, sehr gut geklappt und deshalb sind die 60 jetzt auch natürlich positiv besetzt. Ich habe das Gefühl, ich habe 30 Jahre nur schöne Sachen gemacht und jetzt gucken wir mal, was kommt. Aber ich glaube, wir haben Deutschland, also gerade der Quatschclub hat Deutschland auch wirklich lustiger gemacht und fröhlicher gemacht und ich glaube, das ist was wir brauchen können. Auf der ganzen Welt sagen alle Deutsche sind sehr korrekt und effektiv, aber ein bisschen kalt. Und wir haben jetzt, zumindest können wir sagen, ja, aber sie lachen auch viel und sie singen auch viel und sie gehen auch in Musicals. Und seid mal nicht so arrogant in New York. So.
Howard Carpendale, der Altmeister und Weltmeister im Abschied nehmen, Thomas, oder? Es gab ja schon so viele Abschiedstourneen und dann kam er doch wieder, der gute Howard. Also das Lebenswerk wird immer größer.
Ja, und aber es ist die Leute glauben, ich merken gar nicht, was das für große Arien sind, die Herr Carpendale hat. Also ich durfte mich ja jetzt beschäftigen mit seinem Gesamtwerk, weil wir den Auftrag haben, also ich habe den Auftrag, daraus ein Musical zu stricken. Und ich war selber baff, wie viele große Balladen da aneinander gereiht werden, große Gefühle. Ich glaube, nur weil der immer so süß in die Kamera guckte und säuselte, haben die Leute zum Teil gar nicht gemerkt, was in diesen Texten da eigentlich verhandelt wird. Also ich hatte das Gegenteil mal, ich hatte mal Roland Kaiser, das Musical, auf dem Tisch. Mhm. Da ging es eigentlich nur um Sex und Alkohol, muss man mal sagen, in den Texten. Und ich sage immer, wo ist denn die Ballade hier? Ja. Wo ist denn das große Gefühl? Und bei Howard ist es das Gegenteil. Es sind wirklich fast nur große Gefühle. Also das Musical wird, ich glaube, das wird sowas Phantom der Oper für Musical war, wird das für Schlager. Es sind wirklich die ganz großen Gefühle, die wir in ganz große Arrangements legen
jetzt. Mit südafrikanischem Akzent oder wie löst ihr das dann?
Nee, wir haben eine ganz neue Geschichte. Es hat nichts mit seinem Leben zu tun. Mhm. Es wird ein Melodram. Es wird in Leipzig aufgeführt werden im nächsten Herbst und es hat das große Orchester, 30 Mann, den Chor und die großen Stimmen. Also vielleicht ist das mein Bayreuth. Vielleicht ist das noch eigentlich mein Wagner, ist dann Hello Again.
Prima, das ist also in Arbeit. Bis dahin lesen wir das neue Buch von Thomas Hermanns, Sexy 60, selbstbewusst älter werden. Aber gerade da hätte man doch sagen können, gerade mit 60 kann ich doch im Fernsehen noch den Comedy-Moderator geben, oder? Allen anderen zeigen, das geht eben doch noch ganz gut. Ausgerechnet jetzt trittst du zurück.
Comedy ist nicht ausschließlich ein junges Fach. Man kann das schon lange machen. Aber ich habe das wirklich 30 Jahre gemacht. Ich fand, das war jetzt mal ein Ding, das kann die Mutti mal übergeben. Weil ich weiß auch, wie gesagt, bei Moderatoren ist es ja manchmal so, die gehen ja auch nicht aus dem Bild, wenn sie sollen. Also ich finde, das war jetzt der richtige Punkt. Was nicht heißt, dass man mich im Fernsehen nicht mehr sehen wird in verschiedenen Sachen. Aber dieses Ding, das interessiert mich wirklich, was mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin mit der Sendung macht, wie die Sendung dann aussieht und wie der neue Wind in der Moderation dann über den Äther strahlt.
Und uns interessiert natürlich, wie man strahlenderweise die 60 vorbeigehen lässt. Sport hast du immer gemacht, getanzt hast du auch von frühester Kindheit an, aber spätestens ab 60 natürlich, da gibt es inzwischen Studien, die Muskeln machen nicht mehr so mit. Was ist der richtige Sport für 60 plus?
Also ich bin wirklich, ich baue es auf drei Säulen auf. Zwei davon sind schön. Ich laufe gerne auf dem Laufband. Das macht mir Spaß mit der richtigen Disco-Musik oder Schlager auch. Ich mache Yoga, was super ist, auch für nicht nur für die Dehnung, es baut auch wirklich Muskeln aus. Aber die dritte Säule, und ich habe es gerade wieder hinter mir, heute Morgen mit meinem Trainer ist das alte Hanteltraining. Und da kommen diese ganzen Übungen, die ich als Kind schon gehasst habe.
Aus dem Turnunterricht.
Da sind sie wieder, der Klimmzug zum Beispiel. Und es ist aber leider so, es ist jetzt wissenschaftlich bewiesen, die Muskeln bauen sich ab. Man muss mit diesen alten Liegestützen und dem ganzen Kram, das ist keine Entscheidung mehr, ob man es schön findet. Man muss es einfach machen.
Kniebeugen auch?
Ja. Ja, und zwar Kniebeugen mit Hanteln auf den Schultern. Juhu, oh super Sache. Es ist wirklich, ich dachte, ich wäre diese Sachen los. Das hätte ich ab 60. Ich dachte, da sitze ich eher mit dem Martini an der Riviera und das machen andere. Aber nein, man muss es machen.
Und dann sollen wir Männer uns auch noch Hyaluron ins Gesicht schmieren, obwohl wir es gar nicht aussprechen können.
Ja, oder was Besseres. Also das ist ja so lustig. Es gibt ja jetzt, man hat das Gefühl, wenn man Werbung guckt, es gab nie eine Welt ohne Hyaluron. Das ist natürlich alles Quatsch. Aber auch für die Männer, es gibt andere Cremes, es gibt Tricks. Und ich gehe ja auch so weit zu sagen, ein gutes Kompaktpuder um die Augen rum, macht auch was aus am Abend, wenn man die Schatten ein bisschen wegmacht. Die Damen haben viel mehr Möglichkeiten, der Trick ist, und wir Männer müssen da auch ran. Das ist nicht unmännlich, sondern ist einfach attraktiv, also auch ran an das Puder.
Aber das muss einem doch jemand beibringen. Mascara, ja. Kajal, das kann man nicht so aus der linken Hand schütteln.
Ja, jetzt hast du genau das gesagt, was für die Männer der Albtraum ist, Mascara nämlich, weil wo sie wirklich denken, dann klatscht das alles übers Gesicht und man hat irgendwie schwarze Tränen. Bei Mascara muss man wirklich vorsichtig sein, aber es gibt wirklich Foundation und Sachen, die kann jeder machen und klar muss es einem jemand zeigen, aber auch nur einmal und dann kann man das auch. Es ist keine Wissenschaft, es ist nicht so schwer wie andere Sachen, die wir lernen müssen.
Gibt es auch irgendwas, was man mit 60 mal echt sein lassen kann?
Ja, T-Shirts mit lustigen Aufdrucken, weil immer was draufsteht, ist nicht drin. Immer wenn Leute ein T-Shirt tragen, da steht VIP drauf, dann kennt die keine Katze. Und immer wenn jemand ein T-Shirt drauf hat mit irgendwie Muscle Beach, dann sind es die dicksten Männer. Ich weiß nicht warum, da gibt es irgendwie so ein Gesetz. Kapuzen-Shirts, alles Sportswear gehört in den Sportunterricht, nicht auf die Straße. Also da gibt es ein paar Sachen, die kann man wirklich sein lassen. Aber vor allem sollte man sich in bestimmten Sachen schon entspannen. Man muss nicht mehr die Fehler machen, die man mit 20 oder 30 oder 40 gemacht hat. Man kann die Arbeit neu angucken, weil viele gehen ja in Rente und da ändert sich das Leben ja auch. Also Gelassenheit ist eine der schönen Sachen des Alters. Also und da wollen wir alle hin und ich hoffe, das Buch gibt ein paar Impulse.
Für viele in Deutschland geht es jetzt dann in die Sommerpause. Sommerloch und saure Gurken, Thomas, bei dir
nix
nicht.
Da, nix da, wir powern durch. Also in München jetzt zum Beispiel jeden Freitag, Samstag ist Show. Wir haben sogar rabattierte Preise. Also man kommt jetzt sogar günstiger rein als sonst. Das sage ich aber nur hier. Nein, wir spielen durch in allen unseren Spielstätten. Ich sitze am Howard Carpendale Musical. Das muss jetzt fertig werden. Also für mich ist der Sommer arbeitsreich, aber ich arbeite gerne im Sommer. Alles gut.
Und nochmal auf den Punkt, ab 60 oder wenn man auf die 60 zugehen, nicht verzweifeln, sexy bleiben.
Ja, sexy im Kopf und nicht im falschen Oberteil.
Du wirst nicht immer 60 bleiben, aber wir wünschen dir langanhaltende Sexiness, damit du uns noch viel Komödiantisches bescheren kannst auf den Bühnen dieses Landes.
Sehr gern.
Thomas Hermanns, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Vielen Dank für den Brunch, war richtig schön.
BR-Schlager. Der BR-Schlager-Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR-Schlager.